Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Frau, die man auf vielfältige Weise vorstellen kann. Transformationsforscherin ist sie, Nachhaltigkeitsexpertin, Buchautorin und außerdem Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Ich sage ganz herzlich willkommen, Maja Göpel.
Vielen herzlichen Dank.
Und Sie sind gerade hier vor 10 Sekunden rein, kommen Sie erstmal an. Da gab es ein bisschen S-Bahn-Chaos, habe ich gehört. Ich möchte gerne in die Sendung starten mit einem Werkzeug, das ich manchmal einsetze. Das ist der sogenannte Check-in-Generator. Das ist hier so eine Internetseite. Da tippe ich drauf und dann wird mir eine Frage ausgespuckt. Ich kenne sie also jetzt selber noch nicht. Ich drücke hier mal kurz und da steht, welches Emoji beschreibt Ihre Stimmung gerade am besten, Frau Göpel? Frau Göpel steht da nicht, nur die Frage natürlich.
Das Emoji, ach, ich weiß nicht, ich wechsle so 4-mal am Tag, glaube ich, zurzeit. Das ist vielleicht so die Hauptaussage. Deshalb bräuchte ich mindestens eine kleine Palette.
Okay, das klingt gut. Na, es gibt ja auch manchmal so Aufrufe in den sozialen Medien, da steht dann, guck dir die letzten benutzten Smileys auf WhatsApp oder so an, das sagt dann was darüber aus, wie du in 10 Jahren aufstehen wirst. Also ich fabuliere jetzt so ein bisschen, also was wäre da vielleicht bei Ihnen so das meistgenutzte vielleicht?
Ah, okay, das ist eine interessante Denkrichtung. Also ich habe schon viel tatsächlich das Lachgesicht, also dieses mit dem mit und ohne Zähne, also dieses etwas verschmitzte, lautere Lachen, so hehehe, ist schon auch häufiger dabei, weil ich dann gelegentlich das Gefühl habe, wir kriegen die Diskussion fast nur noch mit so einem Moment von Distanz generierendem Humor ganz gut gegriffen, der nicht bedeutet, das Thema interessiert mich nicht, sondern einmal so ganz bisschen Leichtigkeit so reinholen. Und der andere Teil ist schon auch sowas wie Rakete oder die tanzende Frau. Also so dieses Power brauchen wir schon auch, um in diese Zukunft reinzukommen.
Und ja, da schwingt ja dann so Musik irgendwie auch mit oder ein bisschen was, was auch Lärm macht. Finde ich spannend. Nehmen wir mal so mit als Rakete hier direkt in die Sendung rein. Wir schauen heute wie immer in einer Stunde Radio oder einer guten halben Stunde Podcast auf das, was der Tag nachrichtlich so bringt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Die Politökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel ist mein Gast heute und wir sortieren gemeinsam die Themen, die heute wichtig sind. Heute Vormittag ist eine Eilmeldung aus London durch unseren Ticker hier gegangen. Der britische Premier Rishi Sunak, der hat die britische Innenministerin Suella Braverman entlassen. Und zwar hatte die sich wiederholt mit umstrittenen Äußerungen zu Wort gemeldet zum Thema Demonstrationen gegen den Krieg im Nahen Osten. Und sie hat sich zum Beispiel am Donnerstag in einem Artikel in der Zeitung The Times geäußert und hat geschrieben, dass ranghohe Polizisten bei Protesten gegen rechte Umtriebe härter vorgehen würden als gegen, so nannte sie ist pro-palästinensische Mobs. Und sie hat außerdem noch Demonstrationen, bei denen eben eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird, als Hassmärsche bezeichnet. Mich interessiert jetzt gar nicht so dieser ganz konkrete Fall, sondern eher die gesellschaftliche Frage dahinter, Maja Göpel. Wer kann was wie sagen, bevor eine Linie überschritten ist und bevor zum Beispiel dann eben ein Premier wie Rishi Sunak sagt, so, das war jetzt eine rote Linie, tschüss.
Ja, die Korridore des Sagbaren ist, glaube ich, vielleicht so das drunterliegende Muster, was wir hier aushandeln. Und aus meiner Sicht ist die eine erste ganz wichtige Position ja zu fragen, aus welcher Rolle spreche ich gerade. Ne? Also das merken wir auch durch die Social-Mediaisierung, dass alle den direkten Kanal haben, vielleicht nicht immer klar kommunizieren, spreche ich jetzt als Individuum, spreche ich jetzt als die Rolle XYZ, die ich auch in einer Gesellschaft habe, die ich in einem bestimmten Amt trage, etc. Und dann ist aus meiner Sicht natürlich in dem Moment, wo ich ein Amt bekleide, die Wortwahl unglaublich ausschlaggebend für das, was ich rüberbringen möchte. Und da eine gewisse Abrüstung in der Wortwahl, nicht sofort immer Hass, Perversion, Radikalität, wäre ja insgesamt sehr hilfreich, um die Dinge erstmal einordnen zu können, gerade von Persönlichkeiten und Rollen in unserer Gesellschaft, von denen man erwartet, dass sie eine gewisse Kontenance, Ruhe und Sortierfähigkeit anbieten.
Ich finde es ganz spannend, weil Sie gerade so von so einer Radikalität gesprochen haben. Wir diskutieren ja auch über Worte wie Waffenruhe in Gaza. Also das ist ja jetzt erstmal gar nicht unbedingt ein Wort, was so radikal klingt, was irgendwie so eine Wucht hat. Aber genau darum ging es am Wochenende. Also der französische Präsident Macron, der hat ganz klar eine Waffenruhe gefordert. Und hier in Deutschland zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz oder auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind sehr gegen dieses Wort, haben sich auch dagegen ausgesprochen und haben sehr klar gesagt, nee, wir sind stattdessen für humanitäre Pausen. Wo ist denn da dann, wenn wir sagen, wenn wir uns weiter auf diese Suche machen nach dem Sagbaren oder Nicht-Sagbaren, wie gucken Sie da drauf?
Mhm. Gut, die Formulierung eben bezog sich lieber auf die Hassmärsche. Ne? Also beides Ruhe als auch Pause ist ja erstmal etwas, wo man so ein Gefühl von, man darf mal einmal kurz durchatmen, bekommt. Der Unterschied liegt ja darin, zu fragen, wie stark insgesamt die Form in dieser Variante reagieren zu dürfen des Staates Israels eingeschätzt wird. Also so habe ich mir das dekodiert in den zwei unterschiedlichen Wortwahlen. Und das eine ist ja bei Waffenruhe als Impuls zu sagen, es könnte dann auch der Auftakt zum Ende sein, während das humanitäre Pausen natürlich impliziert, dass es nicht in Frage gestellt wird, dass es fortgeführt wird. Und da ist aus meiner Perspektive auch tatsächlich genau die Sollbruchstelle, die wir auch gesehen haben bei den G7-Verhandlungen jetzt, ist die Perspektive, dass Israel so weitermachen können darf, sollte. Und dann natürlich die andere Seite, die sagt, die Ausmaße an Kriegsverbrechen, die dort stattfinden, hat ein Niveau erreicht, dass wir ganz anders darüber sprechen müssen. Und das möglichst faktenbasiert und möglichst nüchtern einzuordnen und nicht gleich zu sagen, wer die eine Position wählt, hat sich für immer für Genozid gegen Apartheid, da sind ja auch wieder die Begriffe, die doll sind, positioniert. Das wäre sicherlich wichtig.
Wir können ja nochmal den SPD-Außenpolitiker Michael Roth hören. Der hat sich heute im Morgenmagazin des ZDF auch nochmal dazu geäußert. Und der unterstützt, das kann ich schon mal vorab schicken, eher Olaf Scholz in dem Ablehnen des Begriffs Waffenruhe oder eben der Forderung nach einer Waffenruhe.
Wenn die Waffen über einen längeren Zeitraum schweigen, dann nutzt es nur den Hamas-Terroristen, die neue Kraft schöpfen können. Und deswegen treten wir ja auch für humanitäre Feuerpausen ein, damit immer wieder humanitäre Hilfslieferungen die Menschen erreichen können und vor allem Menschen evakuiert werden können. Aber auch das will Hamas ja nicht. Hamas missbraucht die Palästinenserinnen und Palästinenser als menschliche Schutzschilde.
Ich muss sagen, wenn ich mir das anhöre und wenn ich dann aber auch Emmanuel Macron höre, der eben in einem Interview sehr deutlich gesagt hat, wegen des Leids der Zivilbevölkerung in Gaza möchte ich diese Waffenruhe. Und wenn ich dann die Bilder im Hinterkopf habe von den Krankenhäusern oder die Berichte auch aus den Krankenhäusern, wo IntensivpatientInnen nicht mehr versorgt werden können, dann, wie soll ich sagen, kann ich einerseits aus so einer rationalen Diskursperspektive sagen, eigentlich ist es total gut, dass wir darum ringen. Andererseits sind da Menschen, die jetzt sterben, weil sie eben nicht mehr intensiv versorgt werden können. Also da ist bei mir innerlich so ein, wie sehr muss man diesen Diskurs beobachten, wie sehr muss man aber eben auch auf die Fakten und die Menschen schauen, die da jetzt sterben.
Genau, und das die Fakten voraussetzen, um zu sagen, ist es eine Perspektive zu sagen mit humanitären Pausen, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eine Infrastruktur, ist zusammengebrochen. Temporär Personen daraus zu schleusen, wird bei einigen Fällen ja gar nicht mehr möglich sein und die Frage ist ja auch, wohin? Also es gibt ja in der Form auch nicht die Auffangmöglichkeiten. Und aus meiner Sicht ist ja das ganz Zentrale in dem Statement, was wir eben gehört haben, die Art des Terrors, wie die Hamas bezieht, genau zu provozieren, indem sie Kommandozentralen in den Krankenhäusern macht, genau zu provozieren, dass es keine Form gibt, sie zu verfolgen, ohne diesen unfassbaren Nebeneffekt gleich mit in Kauf zu nehmen. Und das ist ja dieses aus meiner Sicht ganz zentrale Dilemma in diesem Konflikt, der auch nochmal ein Stück weit komplett unterscheidet von anderen Kriegsführungen, die wir gerade ja auch auf unserem Kontinent hier beobachten. Weil in dem Land, was jetzt angegriffen wird oder im Landesteil, natürlich die Verankerung der Terrororganisation genauso wenig Rücksicht auf die Bevölkerung dort nimmt, wie das kriegsführende Israel. Und da zu finden, wie kann es insgesamt nur um Pausen gehen, fällt mir tatsächlich auch schwer. Und ich möchte gerne eigentlich nochmal sehen, wo die Positionen sind, die überlegen, wie kann denn, also eine Waffenruhe bedeutet ja nicht, es können alle wieder komplett unkontrolliert rumlaufen. Also ich kann ja trotzdem vor Ort eine Stationierung haben mit Ausgangssperren etc. pp., ohne dass gleich gerade alles aufgerollt wird. Und da auch nochmal zu überlegen, mit welchen Allianzen wäre das möglich. Also in der Systemwissenschaft überlegen wir immer, wenn etwas sehr festgefahren ist, ein Muster nicht mehr funktioniert, wie könnte man das sogenannte System weiten? Also welche AkteurInnen müsste ich reinnehmen? Und deshalb finde ich die Frage, wer von den Anrainerstaaten oder anderen mit dabei sein könnten, erstmal diesen Waffenstillstand für beide Seiten auch einhalten, zu kontrollieren, helfen. Das wäre aus meiner Sicht eine Suchbewegung, die mir in dem Binären, was wir jetzt gerade gehabt haben, noch fehlt.
Maja Göpel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Maja Göpel ist mein Gast hier heute. Sie ist Buchautorin, Honorarprofessorin an der Universität in Lüneburg und Transformationsforscherin. Und in Deutschland ist ja seit einigen Tagen ein Begriff sehr viel in der Diskussion, den der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geprägt hat.
Kriegstüchtig. Also kriegstüchtig. Kriegstüchtigkeit, Kriegführung, kriegstüchtige Bundeswehr, kriegstauglich, Kriegsbild.
Kriegstüchtig, auf den wollte ich raus. Ich glaube, das ist klar geworden. Und ich nehme nach wie vor so ein Zucken wahr bei vielen, wenn dieser Begriff fällt. Ich verstehe Boris Pistorius da so, dass er einerseits schon finanziell die Bundeswehr neu aufstellen will. Das ist ja auch schon irgendwie seit der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz ein Ziel. Da war ja Pistorius noch gar nicht Bundesverteidigungsminister. Aber dass er schon auch darauf abzielt, so eine mentale, gesellschaftliche Transformationsdebatte anzustoßen. So nenne ich es jetzt mal. Also ich finde, er schafft es schon, so einen Sprech- und Denkraum zu eröffnen, indem er diesen Begriff jetzt gerade sehr inflationär prägt. Oder sehen Sie das als Transformationsforscherin anders, Maja Göpel?
Nein, also im Prinzip geht es ja darum zu verstehen, warum ein bestimmter Begriff jetzt stark gemacht wird und wie sich damit auch etwas ausdrückt, was vielleicht vorher nicht als ein zentrales Thema in Deutschland betrachtet wurde. Und wenn man sich das historisch anguckt, dann war es ja eher immer die Frage, machen wir bei Kriegen mit, die woanders stattfinden? Und aus meiner Wahrnehmung ist das ein Stück weit ein Schwenk zu sagen, wenn das alles so nah rankommt, ja alles, was ist denn eigentlich unsere Selbstverteidigung in Anführungsstrichen in einer sehr sich auch geopolitisch ja neu sortierenden Welt? Ich kann da aber nicht zu viel reininterpretieren, weil das ja gar nicht mein Forschungsfeld ist. Nur es ist natürlich wichtig zu verstehen, warum kommt es jetzt, wer sendet es und was ist eigentlich der Gedankenraum oder die Perspektive, die damit geöffnet werden soll. Und wie das jetzt aufgenommen wird und was das bedeutet aus unserer, ich sage jetzt mal nachhaltigkeitswissenschaftlichen Perspektive, ist die ganz große Sorge, die das bei dem Begriff Zeitenwende ja auch schon war, dass wir in der Verschiebung immer nur auf die Symptombekämpfung gucken und auf das Abwehren von Bedrohungen von dem, was wir gewohnt sind zu haben. Und dass die ganzen Ideen, wie können wir präventiv eigentlich anders wirtschaften, anders zusammenarbeiten, anders den Druck auf die geopolitischen Verteilungsfragen lösen, dann aus dem Blick verlieren. Das wird dann als, jetzt ist es zu weich, jetzt lasst das doch mal weg, ihr müsst doch jetzt verstehen, dass dafür jetzt gerade keine Zeit ist. Aber ganz ehrlich, Umweltfragen sind uns ja in Form von Getreide als Waffen begegnet im Ukraine-Konflikt. Und die Frage, wer hat Kontrolle über die Rohstoffe im Boden, die wir alle für die digitale Revolution brauchen und die Elektrifizierung brauchen, ist ja auch ein unterliegendes Thema, wenn wir uns fragen, wie ist jetzt eigentlich die China-Deutschland-Beziehung und wie viel von unseren Unternehmen gehen da jetzt weiterhin und verstärkt hin oder nicht? Und was sind dann die Konsequenzen, wenn wir eine Taiwan-Krise oder im Zweifel eben den Krieg sehen. Und diese Themen wirklich nicht aus den Augen zu verlieren und nicht nur immer die ganzen Ressourcen und Aufmerksamkeiten in das Abwehren, in das Verteidigen dessen, was wir sehen, sondern auch das Vorbeugen, dass die Krisen sich in dem Ausmaß ausspielen müssen. Und das ist ja immer und immer und immer wieder das Thema, was es dann schwer hat, wenn wir jetzt ganz schnell reagieren müssen. Aber in der Art, wie wir reagieren, nicht die Prävention zukünftiger Krisen zu vergessen.
Obwohl ich sogar auch denke, dass es, also ich stimme Ihnen zu, dass es beides braucht. Nur drängt die Zeit ja jetzt wirklich. Und gerade, Sie haben die Ukraine angesprochen, aber natürlich auch der Krieg im Nahen Osten, das zeigt einfach doch, dass wir gesellschaftlich viel mehr mit gewaltvollen Konflikten konfrontiert sind, als wir es in den letzten Jahren waren. Und da bleibe ich bei meinem Punkt, dass Boris Pistorius natürlich mit diesem Wort kriegstüchtig so einen Denkraum aufmacht und wie wir den dann füllen und wie wir den auch als Gesellschaft füllen, das ist natürlich eine Diskussion, die, finde ich, jetzt in dem Fall von der Politik angestoßen wird und wo wir auch als Akteurinnen und Akteure sagen können, aus meiner Sicht fehlt da noch das und das. Also das, was Sie gerade gemacht haben und gesagt haben, stopp, nochmal das größere Bild auch angucken.
Ja, und es geht ja auch nicht darum, in irgendeiner Weise naiv zu sein und zu sagen, das passiert nicht im Außenraum. Und auf der anderen Seite nie auch zu vergessen, wo kommt das auch her, ne? Und was wird da auch zusätzlich vermittelt? Also ich habe mir sehr viel Mühe gemacht, in den letzten Wochen auch Quellen aus jetzt im asiatischen Raum, aus Ländern, wo man gesagt hat, die UN-Resolution und auch die vorherige ja schon in der Ukraine sind nicht in dem Sinne unterzeichnet worden, wie das vielleicht unsere Bundesregierung gewollt hätte. Und da ist schon sehr viel zu spüren, diese westliche Arroganz der letzten, also ich nehme jetzt die Worte, die dort zu finden sind, die letzten Dekaden fliegt ihnen jetzt um die Ohren, weil sich eben das Kräfteverhältnis dreht. Und deshalb diese Frage, wie finden wir Allianzen, wie sprechen wir miteinander, was kann die Basis sein, ist ja in verschiedenen Suchrichtungen von Klimaklubs angefangen hin zu, was sind jetzt Energieversorgungsstrukturen oder Ressourcenabkommen, A, realistisch und B, glaube ich trotzdem, dass wir aus dem, jetzt wieder systemisch gesprochen, gibt es das Muster des Archetyps des Waffen, der Aufrüstungs- oder Wettrüstens. Und das ist etwas, damit werden wir die grundlegenden Konflikte nicht lösen können. Und deshalb nicht naiv, aber trotzdem sich nicht darauf einzulassen, dass das tatsächlich eine globalisierbare Antwort sein wird.
Jetzt gibt es heute oder auch schon in den vergangenen Tagen Meldungen über den sogenannten Veteranentag. Also ich würde nochmal gern auf diese Bundeswehrfrage, wie präsent sind dann auch trotzdem diese Rüstungsfragen gesellschaftlich zurückkommen. Der Bundestag zeigt sich offen oder es zeichnet sich eine breite Mehrheit ab für die Einführung eines sogenannten Veteranentags, also ein Gedenktag für die ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Der CDU-Politiker Wadephul hat zum Beispiel den 12. November vorgeschlagen, also gestern sozusagen. Ich habe da selbst gemerkt, ich bin in Bundeswehrgeschichte echt nicht firm. Das ist nämlich der Geburtstag der Bundeswehr. Und die ersten Soldaten der Bundeswehr haben am 12. November 1955 ihre Ernennungsurkunden bekommen. Insofern habe ich da doch auch wieder gedacht, okay, man muss natürlich das Große und auch die Zukunft der Welt in anderen Dimensionen mit einbeziehen, aber auch in diesem Kleinen, in diesem Bestreben, einen Tag zu etablieren, der daran erinnert, kann schon so eine gesellschaftliche Transformation hin zu einem größeren Bewusstsein, dass es eine Bundeswehr braucht und welche Aufgaben die auch übernimmt, schon auch in Gang setzen. Also braucht es dann doch vielleicht diese kleinen, vielleicht auch symbolischen Schritte, um diese Diskussion mitzuführen.
Ja, ich fände es einfach gut, wenn wir beispielsweise einen Sicherheitsbegriff, aber einen ganzheitlichen fänden und den auch so behandeln. Und es gibt ja auch auf der Ebene der Vereinten Nationen durchaus zwei Perspektiven. Das eine ist die nationale Sicherheit und das andere ist die menschliche Sicherheit. Und das hat Kofi Annan sehr stark geprägt. Er hat gesagt, was sind die Voraussetzungen dessen, nicht so viele Konflikte erleben zu müssen. Und das ist die Freedom from Fear, Freedom from Want, also die Freiheit, dass ich zu wenig habe oder die Freiheit, dass ich mich bedroht fühle. Und das sind ja eigentlich, wenn man es positiv wiederum dreht, auch viele der Elemente, die wir in unseren Verfassungen und Menschenrechtscharters etc. genau deshalb verfasst haben, nach zwei großen Weltkriegen. Und deshalb die Voraussetzungen, dass Menschen sicher und frei leben können und natürlich sowas wie eine nationale Sicherheit gemeinsam zu denken, das wäre für mich genau wieder nicht ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch und im Worst Case natürlich die Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen. Und das ist ja das, worauf es hinläuft und auch eine Reputation von bestimmten Institutionen, die in Deutschland nicht immer wohl gelitten waren, weil wir uns sehr stark eben auf die, wir mischen uns nicht in kriegerische Tätigkeiten ein, verständigt hatten. Aber umgekehrt natürlich ist es auch schwierig ist, weil im Zweifel sind das Personen, die für uns ihre menschliches Leben und Sicherheit auf das Spiel setzen. Und deshalb diese Anerkennung, dass es diese Institutionen und diese Personen braucht, in Staaten heute ist ja etwas, wo wir vielleicht ein bisschen was nachzuholen auch haben und auf der anderen Seite nicht zu sagen, das kann die einzige Antwort sein.
Wären Sie dann aber unter dieser Prämisse dafür, so einen Veteranentag einzuführen? Also finden Sie das eine gute Idee?
Ich würde mir da überhaupt kein Urteil anmaßen. Ich würde erstmal mit den unterschiedlichen Personen sprechen wollen. Auch eine andere Regel vom systemischen Denken, understand your system. Also erstmal reinzuhören und wirklich zu verstehen, bevor man mit Vorschlägen kommt.
Das kam ja dann am Freitag, also kurz vor dem Wochenende, nur noch so halb überraschend, weil es viele Medienberichte und Indizien auch vorher schon gab. Nach 10 Jahren ist in Hessen Schluss mit Schwarz-Grün. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU strebt jetzt eine Koalition mit der SPD an. Und die Nachhaltigkeitsexpertin und Transformationsforscherin Maja Göpel ist mein Gast hier heute. Frau Göpel, ist die GroKo back?
Ja, also ich glaube, man kann schon, wenn man auch so ein bisschen reinhört in den parteipolitischen Orbit, da durchaus Zielprojektionen für die Bundestagswahl hören. Und die Frage ist natürlich, warum wird diese Zielprojektion gewollt? Wenn man jetzt zurückschaut, weil die GroKo, die wir hatten, nicht unbedingt eine, von der man sagt, sie hat viele Probleme tatsächlich angepackt, sondern eher ist ja jetzt gerade die Koalition auch viel damit konfrontiert, sehr schnell sehr viel verändern zu müssen, wo es strukturell beknirscht, weil zu lange zu wenig getan wird. Ob jetzt die Infrastruktur bei der Bahn oder eben der Ausbau der erneuerbaren Energien oder sowas wie eine Rententhematik oder Kita und sowas, kann man ja nicht der aktuellen Koalition ins Buch schreiben, weil solche Dinge immer lange brauchen, bis sie sich in der Realität dann umsetzen. Und von daher ist schon die Frage, was ist das Versprechen, wenn man nicht wenigstens eine ganz klare Programmatik damit liefert, wo man sagt, wir machen auch ein paar Dinge anders als das letzte Mal. Deshalb waren viele, zumindest die ich kenne, die diese lang verschleppten Problematiken durchaus verfolgt haben, eigentlich von dieser Idee einer Fortschrittsallianz, wo man sagt, wir brauchen eine neue Mischung. Und es war auch eine schöne Verteilung. Ne? Die einen können sich um die Umwelt- und Klimathemen, die den Menschen ja auch sehr wichtig sind, nach wie vor kümmern. Dann diese sozialen Thematiken, wie schaffen wir dieser sozialen Kohäsion wieder mehr Auftrieb zu vergeben und diese Ungleichheitstrends in unserem Land zu parieren. Und ich glaube, so Digitalisierung und Bildung, das mal so ein bisschen aufzubrechen und mal ein bisschen zackig schneller umzusetzen mit so einem Fortschrittsbegriff, da wäre eine gute Arbeitsteilung eigentlich möglich gewesen.
Jetzt ist ja aber auch die Frage dahinter, also wenn wir jetzt nochmal schauen, die Grünen in Hessen zumindest sind da jetzt abgewählt und auch bundesweit gibt es ziemlich viel Gegenwind in der Debatte. Also da höre ich immer wieder das Argument, ja, die Grünen dringen mit ihren Themen halt nicht mehr durch. Die gesellschaftliche Stimmung, vielleicht auch das gesellschaftliche Bedürfnis ist vielleicht gerade ein anderes. Ja, zeigt sich, finde ich, ganz gut an der Debatte rund um Migration. Also da kommt schon immer wieder durch, dass es viel Sorge gibt, viel Überlastung, aber dass da auch die Grünen ja ziemlich leise gemacht werden in dem, was sie vielleicht fordern. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber die Frage dahinter, ist gerade einfach keine grüne gesellschaftliche Stimmung? Also haben die Grünen einfach gerade nicht so viel zu melden?
Also aus der Wirkungsforschung sind immer zwei Sachen total wichtig. Und das eine ist, ich schaue mir etwas an, was einen Impuls setzt, und das andere ist das Umfeld, in dem der Impuls landet. Und das Umfeld hat genauso viel Einfluss auf, was wirkt, wie der Impuls, den ich im Moment in den Fokus setze. Und wir haben uns ja in der ganzen Debatte angewöhnt, bis hin zu, der Postillon hatte das neulich, eine künstliche Intelligenz, die ihnen hilft, jedwede Sache, die sie im Alltag nervt, auf die Grünen zurückzuführen. Sie brauchen sich gar keine eigene Mühe mehr geben. So. Und das finde ich überspitzt auf den Punkt gebracht, ja schon, was man wahrnimmt. Egal, was für ein Thema gekommen ist, es war irgendein Verbotsverzicht, Gefährdungs-Anti-Sicherheits-Framing, was mitgegeben wurde und wenig tatsächlich auf Thema Wirkung einer Politik appliziert. Ne? Und das versuchen jetzt Forschende ja immer wieder in den Vordergrund zu legen. Wir haben doch eigentlich sowas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie, eine Verfassung etc. Das ist überparteipolitisch ein Regierungsauftrag. Das steht dem übergeordnet. Und dann zu sagen, die unterschiedlichen Programme der Parteien bitte nachweisen, wie ihre Maßnahmenpakete uns diese Ziele erreichen lassen. Das wäre eigentlich diese Perspektive. Und tatsächlich habe ich jetzt gelernt, gibt es den Begriff Horse Race Reporting, also das Pferderennen Reporting, also auch aus den Medien kommt, hat der Habeck jetzt gemacht oder der Lindner oder wo ist der Scholz und der Merz kommt von der Seitenlinie rein. So als ginge es irgendwie nur um diese Herren, die sich gegenseitig was ausstechen und das Kanzleramt erreichen wollen, anstatt zu fragen, was müsste aus dem Kanzleramt denn rauskommen, damit wir diese gesellschaftlichen Ziele auch tatsächlich umsetzen könnten. Und diese Gemeinwohlorientierung wieder vor der Partikularinteressensorientierung wahrgenommen wird. Und ich finde, da kann man sich schon erstaunt diskursanalytisch angucken, wie rasant das passiert, dass alles auf einmal, selbst wenn es mit drei Parteien beschlossen wurde, kommt es komischerweise dann immer nur von Herrn Habeck. Das ist ja tatsächlich eine Form, wie wir die Dinge auch einbetten in der Kommunikation, um zu sagen, was ist denn eigentlich der Wirkraum drumherum und wo ist sehr viel Vermeidungskulisse. Und das würde ich immer mitdenken.
Jetzt haben Sie gerade die Seitenlinie angesprochen. Ich habe mal so einen CDU-Chef Merz von der Seitenlinie, der hat am Wochenende im Deutschlandfunk das hier gesagt.
Für die Bundespartei ist das keine Vorentscheidung in die eine oder die andere Richtung. Richtig ist nur auch, wir müssen nicht von den Grünen darüber belehrt werden, dass wir anschlussfähig bleiben müssen an die Grünen. Die Grünen müssen an die Wirklichkeit anschlussfähig bleiben. Und die Grünen müssen akzeptieren, dass auch sie Kompromisse machen müssen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann hat die Union gegebenenfalls auch Alternativen.
Was rufen Sie ihm vom Pferderücken zu?
Ich glaube, es war Walter Scheel, der vor kurzem mit einem Zitat, finde ich, es sehr gut gegründet hat. Es ist sicherlich nicht die Aufgabe von Parteien, in die Gesellschaft reinzuhören und dann vermeintliche Mehrheitsmeinungen abzubilden, sondern es ist der Auftrag von Parteien, basierend auf unserer liberalen Werteordnung und diesen gesellschaftlichen Zielen, für diese zu werben. Und das ist mir total verlustig gegangen. Und wer wie viele Kompromisse gemacht hat, ich glaube, da kann man ein ganz eigenes Buch schreiben. Wenn Sie in die Grüne Partei reinhören, wird es sich anders anhören. Bei der FDP hat man so ein bisschen das Gefühl, die kriegen eigentlich alles durch. Aber wenn Sie in die FDP reinhören, gab es ja auch die abweichenden Briefe. Bei der SPD fragt man sich ein bisschen, was ist eigentlich eure Vorstellung von einer sozialen Gesellschaft? Also das würde es viel einfacher machen, wenn wir Visionen vom zukünftigen Leben in einer Gesellschaft hatten und was da vielleicht gewisse Prinzipien sind oder gewisse Dinge, für die gestritten wird. Also für etwas streiten, anstatt wirklich sehr opportunistisch versuchen aufzulesen und eigentlich den politischen Apparatus in so eine Parteipolitik-Paralyse-Situation zu bringen. Weil in dem Moment, wo jedes Mal, wenn etwas durchkommt, was als Kompromiss ja gefeiert werden sollte, also wir das schaffen, zu sagen, jeder gibt ein bisschen nach, ist ja nicht so darüber berichtet worden. Und das ist etwas, was ich denke, auch in dem Zusammenspiel von der Selbstprofilierung von PolitikerInnen mit dem medialen Raum, der das dankbar aufnimmt, gerade nicht dazu beiträgt, dass das Vertrauen, die Gemeinwohlorientierung und das wirklich Eintreten für die übergeordneten Ziele wieder vorangewinnt.
Jetzt sind Sie ja eine Wissenschaftlerin, der es total wichtig ist, Visionen zu entwickeln. Also ich erinnere an den Titel Ihres einen Buches, Unsere Welt neu denken. Haben Sie denn ganz persönlich momentan das Gefühl, dass Sie mit diesen Visionen, für die Sie ja eintreten, für die Sie schon auch kämpfen, kann man glaube ich schon sagen, wenn man jetzt wieder beim Kriegsvokabular sein will, haben Sie gerade das Gefühl, dass Sie mit diesen Visionen weniger durchdringen?
Nö, die Anfragen sind ja vielmehr, oh Gott, wie kriegen wir das wieder mehr in den Fokus, ne? Und das geht ja auch querbeet. Also ich finde das ganz wichtig zu sehen, dass so etwas wie ein Green Deal zum Beispiel für die europäische Ebene ja auch eine Vision gewesen ist, zu sagen, wir werden ein Wohlstands- und ein Wachstumsmodell entwickeln, wo wir sagen, es ist dekarbonisiert, es ist zirkulär und wird damit die Vorreitertechnologien der Zukunft mit sich bringen, aber auch diesen Kontinent für Menschen und ihre Gesundheit sehr viel lebenswerter werden lassen. Und umgekehrt höre ich das von Unternehmerinnen und Unternehmern durchaus, dass sie sagen, wir brauchen eine Zielperspektive, weil dann können wir auch umstellen, dann können wir auch legitimieren, dass wir kurzfristig Dinge machen, die teurer sind, die anstrengender sind. Und wir haben das jetzt von den Heizungsbauern bzw. Wärmepumpenbauern gehört. Was denn jetzt eigentlich? Erst macht ihr da einen großen Aufschlag, jetzt zählt ihr wieder zurück, 40% ist der Absatz eingebrochen. Von der Automobilbranche kennen wir das, von Bauernverbänden kennen wir das aus den Gesprächen auch. Wenn es eine Richtungssicherheit gäbe, sind viele wirklich ja bereit, auch ihren Teil zu gehen und vor allem, wenn sie wissen, die anderen ziehen ebenfalls mit. Also aus der Sozialforschung ist das ganz, ganz relevant, dass dieses Verzweifeltsein an der Situation viel daher kommt, dass man das Gefühl hat, die anderen wollen ja nicht, die anderen gehen ja nicht und dann wird mein Investieren und anders machen zum Risiko und in der Summe werden wir damit trotzdem nicht die Ziele erreichen. Und das ist für mich die Aufgabe einer adaptiven demokratischen Politik, zu sagen, wir wollen diese Ziele erreichen, das ist ein Baustein, das ist ein Baustein und wir bedanken uns bei allen, die diese Bausteine mit uns umdrehen.
Und dann kommt manchmal so ein Krieg in der Ukraine und der Konflikt in Nahost dazwischen.
Ja, ich glaube, da sind sich alle einig, die an der sozial-ökologischen Transformation gearbeitet haben, dass wir vor Corona wirklich ein Momentum hatten. Und das war ja auch wichtig, auch jetzt anschließend an die Debatte, die gerade sich bahnbricht, ob die Fridays for Future jetzt überhaupt noch in irgendeiner Form eine legitime Kraft sein können. Wir hatten ja gerade in Deutschland die Situation, dass es gar nicht nur die Fridays waren, sondern in jedem Sektor, also ich gehöre jetzt ja zu den Mitbegründerinnen damals von Scientists for Future, aber es gab Educators for Future, es gab Entrepreneurs for Future, es gab Architects for Future. Also in jedem Sektor haben sich Menschen auf den Weg gemacht, zu sagen, wir können hier in unseren Standards, in unserer Art, wie wir Dinge in die Welt tragen, viel besser auf eine klimafreundliche Zukunft hinwirken, wenn wir gewisse Strukturen verändern und gewisse Parameter anfassen, sodass sie ins 21. Jahrhundert passen. Und das war ja eine richtig große Bewegung, die sich sehr breit auch ausgetauscht hat und die einen politischen Entscheidungsraum auch hätte tragen können in einer ganz anderen Form, weil die Angebote dann schneller in die Welt kommen, auf derer Politik ihre Veränderungen dann natürlich auch leichter durchbringen kann.
Ab heute treffen sich VertreterInnen von UN-Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen, WissenschaftlerInnen und Gewerkschaften in Kenia, um über ein internationales Plastikabkommen zu verhandeln. Das ist die dritte von 5 geplanten Verhandlungsrunden. Und der Wunsch der UN ist es, die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle bis 2040 massiv einzudämmen. Bis 2024 soll dafür eine Konvention erarbeitet werden, in der dann verbindliche Regeln und Maßnahmen festgelegt werden, die dann den gesamten Lebenszyklus von Plastik betreffen sollen. Und eine Konvention ist ja eben tatsächlich ein völkerrechtlich bindender Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Maja Göppel, Sie als Nachhaltigkeitsexpertin, Sie dürften sich da freuen, oder?
Ja, klar. Nein, das Thema Plastik ist ja etwas, was lange zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und gleichzeitig uns die Chance gibt, viel mehr auch für Menschen erfahrbar zu kommunizieren, warum globale Zusammenhänge wichtig sind, tatsächlich auch politisch zu lösen. Bei dem CO2 ist das ja manchmal nicht so leicht, ne? Dann ist es halt, kann man es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, man kann es irgendwie nicht wahrnehmen und es, die Wirkungen sind oft zeit- und ortversetzt. Und jetzt haben wir beim Plastik so eine Mittel. Sicht. Also das Produzieren, das Konsumieren, das Wegschmeißen der Verpackung findet kurzfristig statt, aber wir haben es jetzt lang genug gemacht, als dass wir den Eintrag von Mikroplastik in den ganzen Lebewesen finden, inklusive unserer selbst. Und deshalb ist jetzt eine riesige Chance, diese Wahrnehmung von zeit- und ortversetzten Effekten tatsächlich A in den Mittelpunkt zu nehmen, nachvollziehbar zu machen, trackbar, man kann sie wirklich richtig sehen Und dann natürlich zu sagen, das sollte etwas sein, das wir besser können. Also es ist ja ganz oft der Impuls der Nachhaltigkeitsentwicklung zu sagen, wow, wir haben so viele Schäden in der Art, wie wir es vorher gemacht haben, auflaufen lassen. Lass es uns doch einfach besser machen. Und deshalb wünsche ich mir diese Perspektive viel, viel mehr, anstatt dass immer gesagt wird, oh, die wollen uns was wegnehmen oder kaputt machen oder zurückdrehen. Nee, also es wird uns ja nicht weiter so zur Verfügung stehen, wenn wir die Dinge nicht besser machen. Und eigentlich ist das doch unsere vernunftbegabte und lernbegabte Spezies, müsste das doch ausmachen, zu sagen, oh, wir haben gesehen, wir haben zu viele Dinge übersehen und jetzt integrieren wir es anders. Und das versucht das Plastikabkommen natürlich hinzukriegen.
Ich fand auch das Bild einer Greenpeace-Expertin im Interview bei Tagesschau24 ganz eindringlich. Die hat gesagt, wir nehmen pro Woche 5 Gramm Plastik zu uns. Das ist die Menge einer Kreditkarte. Da wird einem schon ganz anders. Und gleichzeitig frage ich mich trotzdem, ob das reicht. Also ob es reicht, auch mit diesen Bildern zu arbeiten, auch diese Verhandlungen, die begrüßt werden. Aber ob das möglich wird, bei so einer UN-Konvention dann wirklich Regeln zu finden, die so, wir waren bei Verboten, ja, die so scharf sind, dass sie wirklich auch was ändern oder dass es dann dich doch irgendwie auf Freiwilligkeit beruht oder eben zu wischiwaschi formuliert ist oder dass dann doch vieles weitergehen kann wie bisher.
Ja, das Wichtige ist ja immer mit dem Instrumentekasten zu überlegen, was versuche ich zu machen. Und ich kann nur sagen, dass das Paradebeispiel einer gelungenen Umweltkonvention das FCKW, also die Thematik Montreal-Abkommen zur Reduktion von FCKW und dem Eindämmen des Ozonlochs gewesen ist. Und da ist natürlich einfach verboten worden, FCKW einzubauen in die Kühlschränke. Und da hat keiner gekräht, sondern es war eine Erfolgsvermeldung. Was dann natürlich aber gegeben war, und deshalb muss man es bei Plastik differenzieren, ist ein Substitut. Das heißt, wir konnten trotzdem Kühlschränke machen und das ist FCKW-frei möglich. Und jetzt denke ich, da kann man auch differenzieren, zu sagen, die Einwegplastikgeschichte lässt man halt, weil wir haben Mehrwegmöglichkeiten. Wenn man standardisiert, wenn man die Flaschen mal einheitlich designt etc., dann kannst du in einer anderen Form die gleichen Angebote aufrechterhalten. Und das andere ist eben Mikroplastik, also im Kosmetika beispielsweise. Es gibt überhaupt keinen Grund, die nicht mit Aprikosensteinmehl oder anderen Sachen zu substituieren, die eben genau diesen negativen Eintrag nicht haben. Und deshalb ist es da natürlich leichter zu sagen, wir nehmen etwas aus dem Programm, von dem wir es vielleicht auch eigentlich erwarten sollten von unserer Politik. Bei Babynahrung und Milch soll man das ja auch. Wenn es kontaminiert ist, muss ich es aus dem Regal nehmen. Besonders, wenn ich es anders herstellen kann. Und die größeren Herausforderungen sind natürlich, wie kriege ich gute hygienische Verpackungen etc. hin? Und in welcher Größenordnung? Und Bioökonomie, da war ich eine Zeit lang im Beratungsrat drin, ist natürlich ein Versprechen, zu sagen, wir kommen von den erdölbasierten Produkten weg und nehmen etwas, was eben sich dann auch wieder in die Kreisläufe der Natur einpflegen lässt danach und kompostiert wird. Aber auch da haben wir natürlich eine gewisse Größenordnung, mit der die Welt überhaupt oder die Flächen, die wir haben, das anwachsen lassen kann, was wir dann als Biomasse dafür verwenden wollen. Und deshalb ist der große haarige Punkt, wie immer bei all diesen Debatten, wir müssen auch ein paar Sachen weglassen. Und da wird es dann halt schwierig.
Da höre ich wieder die Verbotsschreienden.
Naja, halt mal realistisch drüber nachdenken, ob wir warten wollen, bis es halt stumpf nicht mehr verfügbar ist, weil die Rohstoffe, die Biomasse, die Flächen ausgelaugt sind und es dann relativ schnell implodiert. Oder ob wir sagen, wir wollen präventiv frühzeitig gucken, wie können wir es denn anders lösen? Und das sind ja die Ideen zwischen Lifecycle oder hinter Lifecycle Analysis, also Lebenszyklusanalysen. Wie können auch ganz andere Materialien verwandt werden? Wie kann ich auch vom nur Besitzen ins Nutzen? Das sind ja auch so Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, ne? Bedürfnisse und deren Befriedigung in den Fokus zu setzen und sagen, das geht auch anders, als dass wir alle alles, mit dem man das Bedürfnis befriedigen kann, rumstehen kann. Die Bohrmaschine ist so das klassische Beispiel. Ich brauche ein Loch in der Wand, das ist mein Bedürfnis. Und dann alle so ein Ding im Keller. Also, oder waschen wäre eine andere Idee, wenn ich es nur unregelmäßig mache oder Carsharing. Ne? Dann gibt es irgendwo die großen ressourcenbindenden Infrastrukturen und den Zugang dazu leicht zu machen. Das ist so die Idee zwischen dem Nutzen statt Besitzen, was den Druck auf das, was wir aus der Erde rausnehmen müssen, natürlich sehr reduzieren würde. Und gerade in der Plastikverpackungsgeschichte muss man mal ehrlich fragen, ob wir diese Ausmaß von Miniaturisierung, Verpackung, Convenience, Hauptsache ich kann überall mal eben einen Drops aus jeder Schale lutschen und dann mindestens so viel Verpackung in Mülleimer ballern, wie ich als Lebensmittel zu mir genommen habe. Das ist schon auch ein komischer Trend. Also wir sollten ja auch immer mal fragen, wo sind Trends vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Und dann ist es ein Korrigieren von einer wirklichen Fehlsteuerung aus meiner Sicht und einen besseren Standard zu vertreten, anstatt Verbot zu schreien.
Bei einem Treffen in Kenia startet ab heute die 3. Verhandlungsrunde und die hat zum Ziel, eine UN-Konvention zum Thema Plastik zu erarbeiten. Maja Göppel ist mein Gast hier, war mein Gast, muss ich fast schon sagen. Aber eine Frage habe ich noch. Haben Sie ein Lastenrad?
Nein, ich bin tatsächlich eine von den Verrückten, die einfach weiter selber tritt und ich hatte einen Anhänger, als meine Kinder klein waren. Und ja, es war anstrengend. Da habe ich noch einen Prenzlauer Berg ein bisschen Berg gibt es da wohnt. Und wenn ich dann zwei kleine Kinder und den Wochenendeinkauf nach Hause gestrampelt habe, war das ein kurzer Moment einer gesundheitsfördernden Maßnahme.
Das klingt auf jeden Fall sehr sportlich. Ich danke Ihnen aber erstmal ganz herzlich für Ihren Besuch und für das Gespräch.
Ich danke auch für das Gespräch.